Wir sind stehen geblieben bei einer Kurzübersicht der Endzeitereignisse nach Jeremia 50 bis 51 und Jesaja 13 bis 14. Und jetzt wollen wir zusammen die erfüllten Prophezeiungen anschauen im Zusammenhang mit der Prophetie über Babylonien. In Jesaja 14, 1, Kapitel 13 und 14 gehören ja zusammen, finden wir eine Prophetie über Israel. Denn der Herr wird sich Jakobs erbarmen und Israel noch erwählen und wird sie in ihr Land einsetzen. Also hier wird gesagt, dass diese Ereignisse um Babylonien im Zusammenhang steht mit der Rückkehr der Juden. Jeremia 50,5 in der Parallelstelle. Sie werden nach Zion fragen, indem ihr Angesicht dahin gerichtet ist. Die weiteren Verse in Jesaja 14,1 machen deutlich, es geht hier nicht um die Rückkehr, damals unter Zerubabel, sondern es geht um die Rückkehr in der Endzeit für das Friedensreich. Nun, die jüdische Einwanderung, die Rückkehr aus aller Welt, das ist Prophetie 1, P1 hier genannt, hat sich so erfüllt ab 1882 bis heute. Das habe ich schon erklärt. Prophetie 2, Flucht der Juden aus dem Irak. In Jeremia 50, 8 sagt Gott zu den Juden, flieht aus Babylonien hinaus und zieht aus dem Land der Chaldäer aus. 51, 6 in Jeremia, flieht aus Babylonien hinaus und rettet an jeder sein Leben. Werdet nicht vertilgt wegen seiner Ungerechtigkeit, denn es ist die Zeit der Rache des Herrn. Was es getan hat, vergilt er ihm. Ich habe schon erklärt, wie die Juden also begonnen haben, aus dem Irak zu fliehen ab 1941. Zu Tausenden. Jetzt kann man hier auch wieder schön beweisen, das ist nicht die Rückkehr unter Zerubabel im Jahr 538 vor Christus. Weil dort mussten sie nicht fliehen, sondern die konnten durch das Edikt von König Kyros, Esra 1, offiziell heimkehren. Und damals war zuerst die Eroberung Babyloniens und dann konnten die Juden ausziehen. Aber hier wird gesagt, sie sollen fliehen aus Babylonien, denn danach wird eine Katastrophe kommen über Babylonien. Und so kann man ganz klar beweisen, das stimmt nicht, wenn jemand behauptet, das hätte sich damals erfüllt. Damit ist etwas anderes gemeint, aber so hat sich's genau in unserer Zeit erfüllt. Hier diese Bilder zeigen eine Sommernacht 1947. 50 Juden werden hier außerhalb von Bagdad auf einem Feld eingesammelt und werden geheim ausgeflogen nach damals noch Palästina. Und dann kam das Flugzeug wieder zurück und holte die nächste Ladung. Und so ging das hin und her. Also eine ganz dramatische Zeit. Viele Juden sind aber auch ohne Flugzeug über Shatt el-Arab nach Persien geflohen und von dort nach damals Palästina. P3, Auszug aus Babylonien. Nicht wahr? In Jeremia 50,8 heißt es nur in der ersten poetischen Verszeile, flieht. Aber in der zweiten heißt es, zieht aus dem Land der Chaldäer aus. So wie auch in Jesaja 48,20. Zieht aus Babylonien aus. Nun, wie war das in der Erfüllung? Die Juden flohen während Jahren, zu Tausenden, wie gesagt. Und dann kam das Purimfest, 2. März 1950. Und die Juden sind da tagsüber in der Synagoge, feiern das Fest der Befreiung. Nicht wahr? Und dann kommt die Botschaft in die Synagogen hinein. Die irakische Regierung erlaubt uns, offiziell auszuziehen aus dem Irak. Taufik Suwedi sagte, Juden dürfen ausreisen, aber sie müssen auf die Staatsbürgerschaft des Iraks verzichten, werden staatenlos. Er dachte, da werden 7.000 bis 10.000 gehen und dann haben wir endgültig Ruhe von dieser Judenflucht. 95% der Juden wollen ausreisen und nehmen in Kauf, dass sie alles, ihr Haben gut, also ihre Häuser, nur für 10% des Wertes verkaufen dürfen. Aber hier sieht man ein historisches Bild. Das sind Juden vor einer Synagoge in Bagdad, zu der Zeit, als dieses Ausreisegesetz veröffentlicht wurde. Aber das Ganze hat einen Haken. Das Emigrationsgesetz sollte gültig sein bis 9. März 1951. In dieser Zeit sollten 104.000 Juden ausgeflogen werden. Aber der Staat Israel, der damals ja gerade aus dem Vernichtungskrieg 48-49 herausgekommen war, hatte nur ganz wenige Flugzeuge. Man wusste nicht, wie man das bewerkstelligen sollte. Und dann kam etwas völlig Unerwartetes. Umsturz im Irak. Ausgerechnet in dieser Zeit, wo sie jetzt ausziehen dürfen. September 1950. Die Regierung Suwaidi, die die Erlaubnis gegeben hatte, wird gestürzt. Und es kommt zur Machtergreifung durch den bekannten Judenhassen Said Nuri. Wir wissen nun im Nachhinein, er hatte einen geheimen Plan. Er wollte Konzentrationslager in der irakischen Wüste errichten und die Juden vernichten. Kurz vor dem 9. März 1951, das war ja das Stichdatum, bis dahin sollten sie ausgereist sein, da waren noch Zehntausende von Juden, die warteten mit bereits verlorener Staatsbürgerschaft immer noch auf die Ausreise. Dann kam der 10. März 1951, die Ausreise geht weiter. Niemand wusste warum, aber man konnte weitergehen. Aber ab diesem Zeitpunkt wurde alles Hab und Gut konfisziert. Und heute wissen wir, Said Nuri hatte ein sadistisches Ziel. Er wollte damit den jungen Staat Israel wirtschaftlich zum Zusammenbruch führen, indem eben so Zehntausende von völlig mittellosen Juden aufgenommen werden müssten. Aber man hat die aufgenommen und der Staat Israel ist nicht zusammengeklappt. All diese dramatischen Dinge werden beschrieben in dem Buch Operation Babylon von Shlomo Hillel. Das war ein irakischer Jude, 1923 in Bagdad geboren. Die Familie Hillel war schon seit Nebukadnezar in Babylonien. Aber 1934 als Junge wanderte er selber aus nach damals Palästina. 1946 bis 1952 war er als führender Geheimdienstagent tätig in der Rettung der irakischen Juden. Also es ist sagenhaft, was da in dem Buch steht. Aber kein Bezug zur biblischen Prophetie, ja? Das machen wir jetzt. Aber da hat man die Fakten, was da geschehen ist. Nach dieser Arbeit wurde er Politiker in Israel, war mehrfach Minister, 1984 sogar Präsident der Knesset, und er war auch auf Besuch bei George Bush Senior, also Papa Bush, und hatte ihm damals sein Buch Operation Babylon geschenkt. Nun lesen wir in Jeremia 51, 45. Zieht aus ihm hinaus, aus dem Land Babylonien, mein Volk, und rettet ein jeder sein Leben vor der Glut des Zornes des Herrn. Und dass euer Herz nicht zaghaft werde und ihr euch nicht fürchtet vor der Nachricht, die im Land vernommen wird. Denn in dem einen Jahr kommt diese Nachricht und in dem Jahr danach jene Nachricht. Und Gewalttat ist im Land, Herrscher folgt auf Herrscher. Jedes Wort hat sich erfüllt. Aber nur in unserer Zeit, nicht irgendwann früher. Also Gott sagt hier zu seinem Volk, zieht aus ihm hinaus. Nun, dann ist für uns klar, aha, also dieser Vers bezieht sich auf die Zeit, wo die Juden offiziell ausziehen können, nicht wahr? Nicht flieht, sondern zieht aus. Aha, das muss ich also irgendwie auf die Zeit von 1950 bis 1952 beziehen. Nun, hier wird gesprochen von einem Jahr und im Jahr danach. Dann habe ich damals, als ich das so erforscht habe, habe ich genau nachgeschaut, wie stand das mit den jüdischen Jahren damals. Ich war, der jüdische Kalender verschiebt sich ja jedes Jahr ein bisschen gegenüber unserem Kalender. Und dann kann man so eruieren, 24. September 1949 war das Neujahr, das jüdische Neujahr. Das ging bis 11. September 1950. Und genau in diesem Jahr kam die gute Nachricht, ihr könnt gehen. Ich war am Purimfest in diesem Jahr. Und dann kam das nächste jüdische Jahr mit Rosh Hashanah, 12. September 50 bis 30. August 51. Das war das Jahr, in dem der Umsturz kam und die Botschaft sich im ganzen Irak unter den Juden verbreitete, wir können nicht mehr ausziehen. Said Nuri ist an die Macht gekommen. Im September 50 fand eben der Umsturz statt. Nuri anstelle von Suwaidi folgte als Herrscher auf diesen Herrscher. 1951 konnte die irakische Geheimpolizei diese jüdische Untergrundorganisation, mit der Shlomo Hillel zusammenarbeitete, aufdecken und brutal blutig zusammenschlagen. Nun schauen wir uns das an. Der Text sagt, die Juden sollen ausziehen, und zwar bevor eine Katastrophe über den Irak kommt. Das ist für uns Prophetie 4. Rettung vor der Katastrophe über Babylonien. Zieht aus ihm hinaus, mein Volk, und rettet ein jeder sein Leben vor der Glut des Zornes des Herrn. Also noch vor dem Golfkrieg 1, 1991, und 2, 2003, und noch vor der endgültigen Vernichtung. Nicht wahr? Der Vers sagt, werdet nicht vertilgt wegen seiner Babylons Ungerechtigkeit. Denn es ist die Zeit der Rache des Herrn. Was es getan hat, vergilt er ihm. Nun, Prophetie 5. Schlimme Nachricht im Land. Der Text sagt, und dass euer Herz nicht zaghaft werde und ihr euch nicht fürchtet vor der Nachricht, die im Land vernommen wird. Ja, plötzlich kam eben diese Nachricht. Wir können nicht mehr ausziehen. Und wir sind staatenlos. Nun, Gott sagt, ihr müsst keine Angst haben. Es ist gar kein Problem. Dass euer Herz nicht zaghaft wird und ihr euch nicht fürchtet vor der Nachricht, die im Land vernommen wird. Das ist Prophetie 6. Die Angst ist unbegründet. Ihr müsst keine Angst haben davor. Und wir wissen, im Nachhinein konnten ja alle gehen. Es war effektiv Angst für nichts. Da können wir auch etwas daraus lernen. Spurgeon hat einmal gesagt, 9 von 10 Ängsten, die wir haben, sind unbegründet. Wenn man sich das mal so überlegt, wie viele Dinge uns beunruhigt haben und im Nachhinein war es doch nicht nötig. Ja? Und dann sagt er, und diese 10. Unruhe, die begründet ist, die dürfen wir auf den Herrn werfen. P7, ein Jahr mit guter Nachricht. Und wir haben gesehen, genau so ist es gekommen. Denn in dem einen Jahr kommt diese Nachricht, 24. September 49 bis 11. September 50, gute Nachricht, ihr könnt gehen. P8, ein Jahr mit schlechter Nachricht. Und zwar das nächste Jahr. Und in dem Jahr danach jene Nachricht. Das war das jüdische Jahr, 12. September 50 bis 30. August 51, schlechte Nachricht, ihr könnt nicht mehr gehen. P9, Gewalttat im Land. Der Bibeltext sagt, und Gewalttat ist im Land. Genau in dieser Zeit, 1951, zerschlug die irakische Geheimpolizei die jüdische Fluchtorganisation im Irak. Blutig. P10, Umsturz in dieser Zeit. Der Bibeltext sagt, Herrscher folgt auf Herrscher. September 50, Umsturz, Nuri folgt auf Suwaidi. Ist das nicht erstaunlich? Wirklich jedes Wort können wir nachvollziehen. Wie gesagt, nach dieser Zeit blieben noch Tausende von Juden, etwa 5000, im Irak zurück. Aber dann kam 1963 diese marxistische Ba'ath-Partei an die Macht und da gab es wieder Judenverfolgung im Irak. Und 1967, da verlor ja der Irak den Sechstagekrieg gegen Israel. Und das gab wieder Judenverfolgung im Irak. Der Zorn wurde an den Juden im Irak ausgelassen. 1968 kam die Macht, die Ba'ath-Partei nach einer Unterbrechung wieder neu an die Macht. Und das gab wieder Judenverfolgung. Übrigens, die Ba'ath-Partei, das ist die Partei, zu der dann Saddam Hussein gehörte. Und diese Ereignisse führten zu neuen Fluchtwellen. Also wieder hat sich dann das erfüllt, Jeremia 51,6, flieht aus Babylonien hinaus und rettet dann jeder sein Leben. Und vor dem Golfkrieg gab es vielleicht noch etwas mehr als 100 Juden in Babylon am Vorabend. Und somit sind wir in der Zeit, wo wirklich die babylonische Gefangenschaft zum Ende gekommen ist. Jetzt kommen wir zu Saddam Hussein. 1979 ergriff er die Macht im Irak. Wie die meisten wissen, hat er sich mit Nebukadnezar, König von Babylon, identifiziert. Sein Lebensziel war die Vernichtung Israels. Und er wurde immer nervöser, je älter er wurde. Hier sieht man ein Riesenbild, das man im Irak so in der Öffentlichkeit sehen konnte. Saddam Hussein, hier Nebukadnezar, da. Und dazwischen die alte Stadt Babylon mit dem Ishtar-Tor, das die Deutschen, hätte ich fast gesagt, gestohlen haben, abtransportiert haben ins Pergamon-Museum in Berlin. Ja? Aber Saddam Hussein hat extra Ruinen in Babylon wieder aufgebaut. Hier das Ishtar-Tor, Stadtmauern, Tempel, Südpalast von Nebukadnezar und diese Riesenattrappe darüber gestellt, um den Irakern zu zeigen, ich bin der König von Babylon. Nun, das ist für uns interessant. Denn in Jesaja 14, da wird gesprochen über den Sturz eines endzeitlichen Königs von Babylon. Oh. Etwas Biografie von Saddam Hussein. Seine Mutter war schwanger in einer ganz schwierigen Situation. Und sie wollte ihrem Leben ein Ende bereiten. Das ist Mutter Hussein. Und dann wollte sie sich so umbringen. Und im letzten Moment konnte ein Iraker sie zurückhalten und sie vor diesem Selbstmord bewahren. Und deshalb starb Saddam nicht im Mutterleib. Sondern er wuchs auf, wurde ein Teenager, das ist Saddam, als Teenager beging er den ersten Mord. Dann folgte der zweite und eine Blutspur mit Hunderttausenden von Toten sollten noch folgen. Übrigens, die Mutter hatte ihm bei der Geburt einen Namen gegeben, der ganz ungewöhnlich ist. Bis dahin hieß wohl kein einziges Kind in der arabischen Welt Saddam. Denn Saddam heißt Stoßstange. Das hängt zusammen mit Sadma, Zusammenprall. Ja? Das sollte eben erinnern an die Sache, als ein Iraker sie vor der Stoßstange gerettet hatte. Und übrigens, der Mann, der Iraker, war ein Jude. Es ist unglaublich, wenn man diese Zusammenhänge sieht, nicht wahr? Ein irakischer Jude rettet Saddam Hussein das Leben. Und wie gesagt, er hat dann die Stadt Babylon mit viel Geldaufwand versucht, etwas zu renovieren, aufzubauen, um klarzumachen, ich bin der König von Babylon. Hier, der Südpalast von Nebukadnezar wieder aufgebaut. Aber auf unzähligen Steinen steht hier geschrieben auf Arabisch, erbaut in den Tagen Saddam Husseins. Wie gesagt, 1979 kam er an die Macht. Und da kam es zum ersten Zusammenprall. Sadma, ja? 1980 bis 1988 führte er diesen schrecklichen Stellungskrieg gegen den Iran durch. Er hatte einen Onkel, der sagte ihm, Allah hasst drei Dinge. Das sind Fliegen, Juden und Perser. Und sein Hass gegen den Iran konnte er ausleben in diesem Krieg, der etwa 1,7 Millionen Tote zur Folge hatte. Hunderttausende von verstümmelten und verkrüppelten Menschen. Die Staatskassen wurden für diesen Krieg geplündert mit aber Milliarden von Dollars. Und dann hat er ein Problem. Was macht man, wenn die Staatskassen leer sind? Das ist eine Frage, die sich auch Deutschland stellen muss heute, nicht wahr? Und da gibt es doch im Süden ein Land mit sehr viel Geld. Also ich meine jetzt nicht im Süden von Deutschland, sondern, ja, wir haben ja eine andere Geschichte hier. Im Süden von Irak, da gibt es Kuwait mit sehr viel Geld und fast keine Militärmacht. Und das sah Saddam Hussein als Lösung für seine Geldprobleme. Ja, er konnte natürlich nicht sagen, ja, die haben da ein Bankgeheimnis und das sollte man endlich lösen. Ja, sondern er sah das ein bisschen anders. Am 25. Juli 1990 hatte er Besuch. Wir sehen jetzt hier ABC News. Ja? Die Botschafterin aus Amerika, April Glaspie, spricht zu Saddam Hussein. Amerika hat keine Meinung in Bezug auf ihre Streitigkeiten mit Kuwait. So nachzulesen in Time Nummer 10, 1991, Seite 60. Und wahrscheinlich hat sie das ein bisschen anders gemeint, als er es verstanden hat. Auf jeden Fall eine Woche später, am 2. August, geschah die Irak-Invasion in Kuwait. Also er fasste das aus. Das ist ein Problem, wenn die Botschafter miteinander sprechen. Ja, das sind so, die haben so Floskeln und so Codes und die muss man ganz genau kennen. Die können ganz freundliche Dinge sagen und das bedeutet etwas ganz Böses. Und so hat er sie wahrscheinlich ein bisschen falsch verstanden und hat Kuwait erobert. Grauenhaft war das. Und nun in Jeremia 50, 24 spricht Gott zu Babylonien. Ich habe dir eine Falle gelegt. Und du wurdest auch gefangen, o Babylonien, ohne dass du es erkannt hattest. Du bist ertappt und auch gefasst worden, weil du gegen den Herrn Krieg geführt hast. Nun, das ist Prophetie 11. Eine Falle. Kuwait war für Saddam Hussein eine Falle. Und dadurch kam er in den Griff der UNO, der Weltgemeinschaft. Für viele Jahre. Das war alles wegen dieser Falle. Ich habe dir eine Falle gelegt. Er ging rein. Also nicht nur die Falle wurde gelegt, ja. Das war noch in dem Moment, als Glaspie mit ihm sprach. Aber eine Woche später tappte er auch in die Falle. P12. Und du wurdest auch eingefangen. P13. Damit hat er nicht gerechnet, was dann kommen würde. Der Bibeltext sagt, und du wurdest auch gefangen, o Babylonien, ohne dass du es erkannt hattest. P14. Er wurde ertappt. Nicht wahr? Syrien hat ja auch in den vergangenen Jahren den Libanon einfach erobert. Aber da, Syrien wurde nicht ertappt. Die Weltgemeinschaft hat einfach weggeschaut. Das gab kein Problem für Syrien. Und da gab es keinen Aufmarsch von Amerika und so weiter. Die haben den Libanon in den Griff gekriegt für lange Zeit und eigentlich bis heute. Aber dort geschah das nicht. Aber im Fall von Irak geschah das. Die ganze Welt hat gesehen, oh, nein, 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 das geht nicht. Das geht nicht. Die ganze Welt hat ihn ertappt, dass er da etwas Falsches macht. Und dann wurde der Irak gefangen. P15. Du bist ertappt und auch gefasst worden. Die UNO brachte eine Riesenarmee in den Nahen Osten und begann, den Irak eben in den Griff zu nehmen. Für Jahre. P16, Begründung, Krieg gegen den Herrn. Der Bibeltext sagt, weil du gegen den Herrn Krieg geführt hast. Wie kann man das? Nun, wir haben doch gesehen, Irak hat Krieg geführt gegen Israel 1948-49, als es um die Vernichtung Israels ging nach der Staatsgründung. Ein zweites Mal 1967 im Sechstagekrieg. Ein drittes Mal in diesem grauenhaften Yom Kippur-Krieg, der den größten Blutzoll von Israel gefordert hatte. Nun, in Sacharja 2, 8 bzw. 12, sagt Gott zu seinem Volk, wer euch antastet, tastet meinen Augapfel an. Also wer gegen Israel kämpft, kämpft gegen den Herrn. Und so sagt der Bibeltext, das ist geschehen, weil du gegen den Herrn Krieg geführt hast. Am 2. August, wie gesagt, 1990, geschah die Invasion in Kuwait. Es war ein Überfall mit 95.000 Soldaten. Besetzung und Plünderung. Und das führte zu einem Aufmarsch von Armeen aus 34 Ländern der Welt unter der Ägide der UNO. Nicht von Amerika, wichtig. Amerika hat gearbeitet für die UNO. Man nannte das 1991 die Golfkrise. Während 6 Monaten gab es einen Aufmarsch von mehr als 500.000 Soldaten aus aller Welt. Und zwar kam da eine Hightech-Armee, wie es sie in der Geschichte der Menschheit noch nie gegeben hat. Und das Ganze war beglaubigt durch ein Ultimatum der Weltgemeinschaft, der UNO. Irak muss bedingungslos aus Kuwait hinaus. Sonst gibt es Krieg. Aber er war in der Falle drin. Und hatte ein Problem. P17, Babylon trotzt der Weltgemeinschaft. In Jeremia 50, 21 wird Babylon poetisch genannt, das Land Merataim. Was auf gut Deutsch bedeutet, das Land der doppelten Widerspenstigkeit. Der Irak konnte sich nicht der Weltgemeinschaft beugen. Das war ein zu großer Stolz, eine zu hohe Rebellion. Ich mag mich erinnern an dieses Gespräch in Genf. Da war der Außenminister von Amerika und der Außenminister von Irak, Tariq Aziz. Und Baker sagte ihm, sie müssen raus aus Kuwait, sonst wird es einen schrecklichen Krieg geben. Das wird furchtbar sein für Irak, was da geschehen wird. Und Aziz hat abgelehnt, nicht akzeptiert. Ein Land, trotz der ganzen Weltgemeinschaft, wer kann das? Das Land Merataim. Und dann kam es am 17. Januar bis zum 28. Februar 1991 zum Golfkrieg. Das war zuerst 40 Tage lang ein Luftkrieg mit 100.000 Luftangriffen. Man stellt sich nicht vor, was für eine Katastrophe das war. Das war alles damals unter Zensur. Ich war im Krieg 2003, da war nicht mehr Zensur. Aber da, als die UNO geführt hatte, war alles unter Zensur. Es war schrecklich. Ich habe mal mit einem Kurden gesprochen, der in Nordirak war damals, wie das war. Also stellt man sich nicht vor. Die haben dort im Norden sogar wie ein als Erdbeben gespürt, wenn die Amerikaner bombardierten weiter unten. 100.000 Luftangriffe und dann folgten 100 Stunden Bodenkrieg. Und das Ende war die Befreiung Kuwaits. Das war das Ziel der UNO. Es handelte sich damals um einen Luft-Land-See-Krieg. Infanterie, Panzerverbände, amphibische Truppen, Kampfhelikopter, Erdkampfflugzeuge, Luftverteidigungs- und Höhenaufklärungsflugzeuge, Überwachungs- und Navigationssatelliten im erdnahen Weltraum bis 36.000 Kilometer. Das hat man jetzt echt noch nie gesehen in der ganzen Menschheitsgeschichte, so etwas. Die Bilder sprechen für sich. Aber Irak hat der Weltgemeinschaft gedroht. wenn ihr mich antastet, dann gibt es Prügel für Israel. Und bereits im Frühjahr 1990, also vor der Golfkrise, hatte Saddam Hussein gedroht, halb Israel mit Giftgas zu verbrennen, wenn man ihn angreifen würde. Halb, weil er nur die Juden vernichten will, nicht die Araber. Im Golfkrieg selbst kamen dann 39 Scud-Raketen gegen Israel. Hier sieht man eine Abwehrstellung in Israel gegen die Scud-Raketen. Und Scud-Raketen, die können also unglaublichen Schaden anrichten. Hier sieht man eine Patriot-Anti-Rakete der Amerikaner, die Israel zur Verfügung gestellt wurden, um Scud-Raketen abzuschießen. Das war ja eine Zeit der Spannung für die ganze Welt. Und die Verheerungen waren schrecklich durch diese Scud-Raketen. Aber es war ein Wunder, dass so wenige Israelis dabei ums Leben kamen. Während Milliarden Schäden an Häusern ausgeübt wurden. Die Bilder sprechen für sich. Und man musste ja die Gasmasken tragen in Israel, weil man immer damit rechnete, dass Saddam Hussein mit Giftgas angreifen würde. Und man hatte einen speziellen Sender freigeschaltet, der sagte, immer sobald eine Scud-Rakete kam, kam die Meldung, Nachash Tseva, Nachash Tseva, Giftschlange, Giftschlange. Und dann kam die Sirene und da musste man in die Gesichter und Räume gehen, Gasmaske aufsetzen. Ja, und dann, nach diesen 40 Tagen, nach diesen 100 Stunden Bodenkrieg, da war das Ziel der UNO erreicht, die Befreiung Kuwaits. Und die Alliierten zogen ein nach Kuwait City. Jetzt lesen wir Jesaja 13, 1 bis 5. Die Befreiung Kuwaits. Ausspruch über Babylonien, den Jesaja, der Sohn des Amoz, geschaut hat. In der Vision hat Jesaja gesehen, was geschieht. Auf kahlem Hügel richtet eine Fahne auf, ruft ihnen zu mit lauter Stimme, winket mit der Hand und sie sollen einziehen durch die Tore der Edlen. Ich habe meine Geweihten entboten. Ja, ich habe meine Helden gerufen zu meinem Zorngericht, meine Stolzfrohlockenden. Horch, ein Kriegslärm auf den Bergen, wie von einem großen Volk. Horch, ein Getöse von Königreichen, versammelte Nationen. Der Herr der Heerscharen mustert ein Kriegsheer. Aus fernem Land sind sie gekommen, vom Ende des Himmels. Der Herr und die Werkzeuge seines Grimmes, um das ganze Land zu verderben. Und jetzt, das sind Bilder von damals. Auf kahlem Hügel richtet eine Fahne auf. Sieht man diese kuwaitischen Fahnen, die man entgegenhielt den Befreiern, die nach Kuwait City einzogen. Also das war P18, Fahnen zur Begrüßung. P19, lautes Begrüßungsgeschrei. Ruft ihnen zu mit lauter Stimme. Die haben geschrien, die haben gehupt in Kuwait City. P20, winken mit der Hand. Winkt mit der Hand. Man sieht das hier auf dem Bild. P21, Einzug in die Stadt der Adligen. Und sie sollen einziehen durch die Tore der Edlen. Nun, das war ja die Stadt des Emirs Jabir Asaba, der Monarch, die Monarchenfamilie von Kuwait. Und da sind sie eingezogen, eben in seine Stadt, in die Tore der Edlen. P22, die Stolzfrohlockenden. So war es auf der Frontseite der Time, Februar 1991. So sind die Amerikaner eingezogen. Genau wie der Text sagt, meine Stolzfrohlockenden. Und so beschreibt wirklich Jesaja 13, 1 bis 5 genau den Abschluss, den Höhepunkt, das Ziel, die Erfüllung des Golfkrieges. Aber P23, Kriegslärm auf den Hügeln. In Vers 4 haben wir gelesen, horch, ein Lärm auf den Hügeln, wie von einem großen Volk. Die Soldaten dieser 34 Nationen haben sich ja in Saudi-Arabien aufgestellt. Und dann, als der Krieg losging, haben sie mehr als 10 verschiedene Fronten gebildet. Die meisten zogen über die Grenze hinein in den Irak und zogen mit ihren Kriegsfahrzeugen über die Hügel des Südiraks. Andere gingen direkt nach Kuwait hinein und wendeten sich alle ab, dann gegen Süden. Saddam Hussein, der seine Armee da in Kuwait eingegraben hatte, meinte wegen eines Scheinangriffs vom Meer her, die kommen da, vom Persischen Golf her. Und in Wirklichkeit, das war eben der Trick von Schwarzkopf, dem General, der hat ja einen IQ von 170. Ja, also 120 braucht es für eine Abitur. Und natürlich, wie der Name sagt, hat er jüdische Wurzeln. Ist ja unglaublich, ein Jude an der Spitze von 34 Nationen, und zwar arabischen Völkern, Nationen, die sich da angeschlossen hatten, aus Syrien. Und ein Jude leitet die syrische Armee und alle anderen, die mit dabei waren. Das ist unglaublich. Aber natürlich, das stand natürlich in den Medien nicht, das ist ein Jude. Sondern einfach General Schwarzkopf stand. Ja gut, und dann sind die der Armee des Iraks in den Rücken gefallen, von daher. Aber sehen wir, wie die zu Abertausenden über die Hügel gingen, genau wie es hier steht. Horch, ein Lärm auf den Hügeln, wie von einem großen Volk. P24, Versammlung vieler Nationen. Horch, ein Kriegslärm von Königreichen versammelter Nationen. 660.000 Soldaten kamen aus 34 Nationen, aus allen 5 Kontinenten. Hier sieht man alle Nationen, die beteiligt waren. Und wirklich vom Ende der Welt her, ja, von Nordamerika, von Südamerika, von Australien. Und vom Ende des Himmels da aus England. P25, aus fernem Land gekommen. Wirklich weiter kann man nicht mehr gehen, nicht wahr? Als ich in San Francisco am Pazifischen Ozean stand. Und dachte, wenn ich jetzt da mit einem Boot weiterfahren würde, dann wäre ich ja schon wieder auf dem Heimweg nach Erlinsbach. Irgendwo ist die Welt mal zu Ende, nicht wahr? Also aus fernem Land kommen sie, vom Ende des Himmels. Und dann P26, das Land zugrunde gerichtet. Wir haben gelesen, um das ganze Land zugrunde zu richten. Mit 100.000 Luftangriffen. Man stelle sich das vor. Und das ist ja ein ganz, ganz schreckliches Bild. Man hat das genannt, die Autobahn des Todes. Als dann ganz am Schluss dieser 100 Stunden Bodenkrieg die irakische Armee fliehen wollte, sind die Alliierten denen nach und haben die noch zu Tode bombardiert. Das ist wirklich etwas Gräuelhaftes, was die gemacht haben. Unter der Leitung der UNO, bitte. Furchtbar. Nun, jetzt kommt der nächste Vers. Jesaja 13, 6. Heult, denn nahe ist der Tag des Herrn. Ihr kommt gleichsam als Verwüstung vom Allmächtigen. Der Tag des Herrn ist ja in der Bibel die Zeit der großen Drangsal und des Kommens des Herrn Jesus als Richter der Welt. Und nun wird nach der Beschreibung der Eroberung von Kuwait wird gesagt, heult, denn nahe ist der Tag des Herrn. Das muss man eben im Zusammenhang lesen mit den Versen davor. Wenn das erfüllt ist, Jesaja 13, 1 bis 5, dann ist der Tag des Herrn nahe. Nicht für Jesaja, der lebte vor 2700 Jahren. Aber für uns ist der Tag des Herrn nahe. Wir lesen weiter. Darum werden alle Hände erschlaffen und jedes Menschenherz wird zerschmelzen. Und sie werden bestürzt sein, Wehen und Schmerzen werden sie ergreifen. Sie werden sich winden gleich einer Gebärenden. Einer starrt den anderen an, ihre Angesichter glühen. Siehe, der Tag des Herrn kommt, grausam, mit Grimm und Zornglut, um die Erde. Jetzt geht es nicht mehr um das Land Babylonien, sondern um die Welt, um die Erde zur Wüste zu machen und ihre Sünder wird er von derselben vertilgen. Nun verstehen wir, der Golfkrieg von 1991 war ein Vorgeschmack des weltweiten Gerichts bei der Wiederkunft von Jesus Christus. Der Irak als Ursprungsgebiet der Menschheit ist eine Warnung. Und diese Warnung bedeutet, wir haben alle dasselbe Gericht verdient. Schweizer sind nicht besser als Iraker. Man muss nicht fragen, warum hat Gott den Golfkrieg zugelassen, sondern man müsste fragen, warum geht es uns Schweizern heute noch so gut? Das ist die Sache. Wir sind nicht besser. Um nicht sogar noch etwas Schärferes zu sagen. Und da stellt sich eben die Frage, wenn wir das lesen, wie kann ich persönlich dem Gericht Gottes entgehen? Römer 3, 23 sagt, alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Aber in Apostelgeschichte 16, 31 lesen wir, glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden. Wenn wir unsere persönliche Schuld Gott im Gebet bekennen, bereuen und an den Herrn Jesus glauben von ganzem Herzen, dass er für unsere Sünden das Gericht Gottes schon getragen hat, dann werden wir errettet. Und so steht dann in 1. Thessalonicher 1, Vers 10, Jesus, der uns rettet vor dem kommenden Zorn. Und darum dürfen die Gläubigen wissen, der Herr Jesus wird für uns kommen, noch bevor die Gerichte der Drangsalszeit toben, wird er uns heimholen, retten vor dem kommenden Zorn. Also wir müssen das ganz persönlich sehen. Jesus starb für mich am Kreuz. 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das ist die Zusage. Und so dürfen wir mit Gewissheit entgegenblicken dem Tag, wo wir einmal vor Jesus Christus stehen werden. Und ich weiß, wenn ich vor ihm stehe, vor dem Richter der Welt, dann stehe ich vor meinem Erlöser. Und darum dürfen Christen eben wirklich nach oben blicken und dürfen zuversichtlich sein. Also wir haben gesehen, die ganze Prophetie ist eine Prophetie, die verläuft in Etappen. Wir hatten die Zeit der Flucht 1941 bis 1950, dann die Zeit des Auszugs 1950 bis 1952, dann wieder die Zeit der Flucht 1952 bis 1991, dann kam der Golfkrieg 1991 und genau 12 Jahre später wieder Golfkrieg 2003. Aber es besteht noch vor der Totaluntergang und die Wiederkunft Christi. Da gebe ich keine Jahreszahlen an. Auch auf Anfrage nicht. Aber es ist ja schon interessant, das Ende des Golfkrieges 1991 war 27. 28. Februar. Das war das Purimfest. Wo die Juden sowieso feierten, dass Gott sie befreit hat vor dem Untergang. Und dann war der Krieg vorbei. Aber ich wusste aus der Bibel, das ist nicht fertig. Das geht weiter. Und ich weiß noch, wie Leute mir gesagt oder wie mir gesagt wurde, das ist doch fertig. Das ist eine falsche Auslegung. Das ist nicht fertig. Es geht weiter. Und dann am 18. 19. März 2003. Das war das Purimfest. Das schiebt sich eben von Jahr zu Jahr. Und das waren genau die zwei Tage, wo Bush Sohn das Ultimatum gestellt hat an Saddam Hussein. Geh aus dem Land hinaus, dann kannst du den Krieg verhindern. Und er hat das Ultimatum ablaufen lassen. Am 20. März, am Tag nach Purim, beginnt der Krieg. Es ist genau die Fortsetzung von 1991, die Eroberung des Landes, so wie das Jeremia 51, 30 bis 32 voraussagt. Das heißt also, nach jüdischem Kalender war es auf den Tag genau 12 Jahre. Das ist schon eigenartig. Und nun sollte er noch bevorstehen, der König von Babylon muss gestürzt werden nach Jesaja 14. Und es muss noch kommen, die Feinde bereichern sich an Babylonien. Das war nicht möglich 1991. Die hatten ja nur Kuwait befreit. Den Irak durfte man nicht antasten. Und dann kam 2003, ein Schock für die Welt. P27, Schock für die Welt. Jeremia 50, 22, Kriegslärm im Land und große Zertrümmerung. Wie ist Babylonien zum Entsetzen geworden unter den Nationen? Das war nicht so. 1991, aber 2003, gingen Millionen von Menschen geschockt in die Straßen und demonstrierten gegen Amerika, das ohne UNO nochmals Krieg führt. Und so hat sich das genauso erfüllt. P28, plötzliches vorläufiges Ende. Jeremia 51,30, Babyloniens Helden haben aufgehört zu streiten. Sie sitzen in den Festungen, versiegt ist ihre Kraft. Sie sind zu Frauen geworden. Man hat ihre Wohnungen angezündet, ihre Riegel sind zerbrochen. Es gab ein unerwartet schnelles, vorläufiges Ende der ersten Kriegsphase, bereits nach 25 Tagen. Das hatte niemand so erwartet, aber die Bibel zeigt das hier. Die hören auf zu streiten. Im Spiegel, Dezember 2003, konnte man nachlesen, wie ein irakischer Offizier erzählte, wie er im Krieg war und wie dann plötzlich an einem Tag ein Teil der Soldaten nicht mehr kam. Am nächsten Tag noch weniger, am Schluss war er allein oder praktisch allein. Alle waren abgehauen. P29, Kasernen verwüstet. Es geht ja hier um Babyloniens Helden. Man hat ihre Wohnungen angezündet. Ihre Riegel sind zerbrochen. Die Wohnungen der Helden wurden bombardiert. P30, Hauptstadt erobert. Jeremia 51,31. Ein Läufer läuft dem anderen entgegen und der Bote dem Boten, um dem König von Babylonien die Botschaft zu bringen, dass seine Stadt von allen Seiten her eingenommen ist. Hier, die AFP-Meldung. Plötzlich war der Sicherheitsgürtel der irakischen Armee durchbrochen. Die Alliierten haben Bagdad umzingelt und sogar einen Vorstoß ins Zentrum gemacht. Ich mag mich noch erinnern, ja, als die Meldung kam. Unglaublich, dass seine Stadt von allen Seiten her eingenommen ist. P31, die Übergänge sind besetzt. Ja, der nächste Vers. Und die Übergänge sind besetzt. Die haben die Übergänge des Tigris in Bagdad besetzt. Ist ja unglaublich, jedes Wort erfüllt sich. P32, die Paläste brennen. Und die Übergänge sind besetzt. Und die Paläste hat man mit Feuer ausgebrannt. Und die Soldaten sind erschrocken. Übrigens, wenn in Ihrer Bibel steht, die Teiche hat man mit Feuer ausgebrannt, das hebräische Wort Agamim bedeutet Festungen oder Teiche. Aber natürlich, es waren die Paläste von Saddam Hussein. Und die ganze Welt hat das gesehen in den Medien, die im Brand waren. P33, die Meder kommen. Ich glaube, wir haben gesehen, Jesaja 13, 6 bis 16 ist ein Einschub. Da wird plötzlich erklärt, dass diese Dinge um Babylon ein Vorgeschmack sind für den Tag des Herrn. Das Gericht wird über die ganze Erde kommen. Und der Golfkrieg sollte eigentlich allen zeigen, wir sind gar nicht besser. Auch wir haben eigentlich Gottes Gericht verdient. Aber dann in Vers 17 geht der Prophet wieder zurück auf das Thema Babylon. Und Gott sagt, siehe, ich erwecke gegen sie die Meder. Ich habe erklärt, die Kurden betrachten sich als die Nachkommen der Meder in Kurdistan. Und wann sind die erweckt worden? Nach dem Ersten Weltkrieg hat der Völkerbund versprochen, nicht nur dieses und jenes Volk wird einen Staat bekommen, auf dem Gebiet, wo früher die Türken alles beherrscht hatten. Auch die Kurden bekommen einen Staat. Ach, die Kurden waren froh. Jetzt gibt es für uns eine Heimat, wo wir wirklich zu Hause sind. Und sie wurden betrogen. Sie haben nie einen Kurdenstaat bekommen. Und die Weltgemeinschaft hat die Grenzen falsch gelegt. Und das hat die Meder aufgeweckt. Und da haben sie begonnen, so blöd zu tun. Seither sind die Kurden wach geworden und sie kämpfen und auf zuweilen auf eine Art, die können wir ja absolut nicht akzeptieren, aber die sind wach geworden und kämpfen für ein Kurdistan. Siehe, ich erwecke gegen sie die Meder. Die sind wach. P34, Reichtum geplündert. In Jeremia 50,10 steht, und Chaldäa, ein anderer Name für Babylonien, wird zum Raub werden. Alle, die es berauben, werden satt werden, spricht der Herr. Jeremia 51,13, die du an vielen Wassern wohnst, reich an Schätzen bist. Hier spricht Gott zu Babylonien, dem Land zwischen Euphrat und Tigris. zweitgrößtes Erdölvorkommen der Welt, Irak. Und seit 2003 kann nicht der Staat Amerika, aber private Firmen können nun ihr großes Geld machen mit Irak. Jetzt wird gesammelt. Da kann einer sagen, wussten wir schon immer, die wollen das Öl. Was heißt schon immer? In der Bibel stand schon seit 2600 Jahren. Alle, die es berauben, werden satt werden. P35, und jetzt geht es um diesen König, der fallen wird. Jesaja 14 beschreibt ein Gedicht, das man dann im tausendjährigen Reich aufsagen wird, im Rückblick auf Babylon und seinen letzten König. Wie man Gott dann danken wird, dass er Befreiung gegeben hat vor dieser Gefahr. Und dieser König wird plötzlich in Vers 13 beschrieben als der Satan. Da findet man plötzlich Beschreibungen von Luzifer, der sein will wie Gott. Wie ist das zu verstehen? Nun, dieser König von Babylon ist ein Mensch, aber besessen von Satan. Und darum wird er identifiziert und der Text geht ohne Übergang plötzlich von dem König über zu Satan und seinem Fall, der ganz am Anfang geschehen ist. Ein Engel wollte sein wie Gott und wurde gestürzt mit allen seinen Engeln, die zu den Dämonen geworden waren. In Hesekiel 28 haben wir das Gleiche. Dort geht es um den König von Tyrus und plötzlich wird gesprochen über einen Cherub, den Gott vollkommen geschaffen hatte, der aber dann in Sünde gefallen ist. Und auch dort wird der König von Tyrus wird identifiziert wegen der Besessenheit mit dem Satan. Nun, ist also klar, dieser letzte König wird ein satanisch besessener Mensch sein, der eben von dem Wesen Satans erfüllt ist, der sich selber vergöttert. P35. Und so hat das eine Doppelbedeutung. Es bezieht sich auf den Satan, aber auch auf das Wesen dieses Königs. Vers 13. Und du sprachst in deinem Herzen, zum Himmel will ich aufsteigen, hoch über die Sterne Gottes meinen Thron erheben und mich niedersetzen auf den Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will hinauffahren auf Wolkenhöhen und mich gleich machen dem Höchsten. In einem Palast nach der Eroberung, in einem Palast von Saddam Hussein hatte man die Inschrift gefunden zu seiner Ehre, mit Goldlettern geschrieben. Du bist die Herrlichkeit. Das ist Selbstvergottung pur. P36, wieder, es geht um den Sturz von Satan, aber der eben auch eine Anwendung hat in dem König selbst. Sturz in die Grube, P36. Wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern? Lateinisch Luzifer, Sohn der Morgenröte, zur Erde gefällt, Überwältiger der Nationen. Doch in die Unterwelt wirst du gestürzt, in den unteren Teil der Grube. Man konnte in Fokus 20. Dezember 2003, Seite 161 lesen, Saddam stürzte vom Thron der Macht buchstäblich in den Staub. Man hat ihn da unten, im unteren Teil der Grube, hat man ihn wie eine Ratte herausgeholt. Von einem Menschen, der von sich sagte, du bist die Herrlichkeit. Und dann holt man ihn aus diesem Loch. Und da lesen wir weiter in Jesaja 14, 16. Ich mag mich noch erinnern an diesen Sonntagmorgen. Ich habe ja keinen Fernsehen, will auch keinen, aber ich war gerade bei einer Familie, die hat ja einen Fernsehen und die schaut einen Fernsehen. Ja, so ist das, wenn man Gemeinden besucht. Und da sah man tatsächlich Saddam Hussein. Die ganze Welt konnte ihn anschauen und dann auch in den Zeitungen, wie der mit diesem schrecklichen Bart, also der ist dann noch schlimmer als meiner, oder? Wie der da rauskam, Jesaja 14, Vers 16, ist die Prophetie 37, alle schauen ihn an. Die dich sehen, betrachten dich, schauen dich an. Ich meine, da hat man wirklich so gestarrt. Ist das wirklich der Mann? Es kann ja nicht sein. Und da steht, ist das der Mann, der die Erde aufbeben ließ, Königreiche erschütterte, der den Erdkreis der Wüste gleich machte und dessen Städte niederriss, dessen Gefangene nicht in die Heimat entließ. P38, Horror für die Welt. Dieser Mann hat die ganze Erde aufbeben lassen. Die ganze Welt war erschüttert über das, was Saddam Hussein gemacht hat und wie er die Ölquellen in Kuwait angezündet hatte. Man hatte Angst vor einer ökologischen Katastrophe für die ganze Welt. P39, Nationen erschüttert. Ist das der Mann, der die Erde aufbeben ließ, Königreiche erschütterte? Er hat das Reich von Persien, Iran, erschüttert. Und er hat das Königreich Kuwait erschüttert. Ist das der Mann, der die Erde aufbeben ließ, Königreiche erschütterte? Hier sieht man die Ökokatastrophe, die die ganze Welt in Schrecken versetzt hatte. Es war noch ein Moment, wer erinnert sich nicht daran? P40, das Land zur Wüste gemacht. Da steht auch, ist das der Mann, der die Erde beben machte, Königreich erschütterte? Vers 17, der das bewohnte Festland, hebräisch Devel, der Wüste gleich machte. Nun, 1993 bis 1994 hat Saddam Hussein eine 90%ige Zerstörung des Südiraks durch Austrocknen der Kanäle und Sümpfe herbeigeführt und durch das Abbrennen der Vegetation. Er wollte so besser gegen die Schiiten vorgehen im Süden. Jesaja 14, 20, du hast dein Land zugrunde gerichtet. Es ist ein wunderbares Land, dieser Süden, eine herrliche Flora und Fauna, diese typischen Sümpfe im Süden mit diesen Hütten, schiitischen Hütten. Das hat er weitgehend verwüstet. P41, Städte niedergerissen, der den Erdkreis der Wüste gleich machte und dessen Städte niederriss. 1988 hat Saddam Hussein 4500 kurdische Dörfer zerstört. Er hat eine Zerstörung von 90% der ländlichen Region herbeigeführt und damit die Lebensgrundlage der Kurden wesentlich vernichtet. P42, Gefangene nicht entlassen. Ist das der Mann, dessen Gefangene nicht in die Heimat entließ? Aber Tausende von Menschen sind bei Saddam Hussein unter seiner Herrschaft verschwunden. Man nie mehr erfahren, wo die hingekommen sind. Hunderttausende. Niemand kennt ihr Schicksal. P43, sein eigenes Volk hingemordet. Jesaja 14, 20 sagt, du hast dein Volk hingemordet. 1985, 86 richtete er 1000 irakische Kurden hin. 1988 kam es zur Massenerschießung und Vergasung von 300.000 Menschen. Im Irak. Sein eigenes Volk. Sehen wir, diese Verse haben sich nie in der Geschichte bei irgendeinem babylonischen König erfüllt. Aber hier haben wir alle Punkte wirklich dramatisch beieinander. P43, immer noch sein Volk hingemordet. 1991, der Golfkrieg war vorbei und dann gab es einen Aufstand der Schiiten im Süden. Und die meinten, jetzt wird uns die UNO helfen. Die UNO sagt, jetzt ist fertig. Und dieser Aufstand wurde von Saddam Hussein niedergeschlagen mit wohl über 100.000 Toten. Unter seinem eigenen Volk. Und seit 1997 sind mehrere hunderttausend Iraker verschwunden. Und die sind bis heute nicht mehr herausgekommen. P44, Uday und Qusay getötet. Das war 22. Juli 2003. Da wurden die beiden Söhne, diese gefürchteten, schrecklichen Söhne, weil die in den Pfaden des Vaters weitergegangen wären. Jesaja 14, 21, bereitet seinen Söhnen die Schlachtung. Nicht sollen sie aufstehen und das Land in Besitz nehmen. Und ich mag mich erinnern, genau danach hat dann ein amerikanischer Sprecher zum irakischen Volk geredet und hat gesagt, diese werden nie mehr die Herrschaft an sich reißen. Wie wenn er das gelesen hätte. Und dann P45, sein Tod. Am 30. Dezember 2006 wurde Saddam Hussein hingerichtet. Und in Jesaja 14,9 lesen wir davon, das Totenreich drunten ist in Bewegung um deinetwillen, deiner Ankunft entgegen. Er stört deinetwegen die Schatten auf, alle Mächtigen der Erde. Er lässt von ihren Thronen aufstehen alle Könige der Nationen. Sie alle heben an und sagen zu dir, auch du bist kraftlos geworden wie wir. Bist uns gleich geworden. In das Totenreich hinabgestürzt ist deine Pracht, das Rauschen deiner Harfen. Maden sind unter dir gebettet und Würmer sind deine Decke. Und dann wurde er begraben. Es gibt noch eine Prophetie in Jesaja 14, die nicht erfüllt ist. Sonst ist alles erfüllt im Zusammenhang mit diesem König. Und das ist Jesaja 14, Vers 19. Du aber bist hingeworfen aus deiner Grabstätte heraus. Wie ein verabscheuter Schössling, bedeckt mit Erschlagenen, wie ein zertretenes Aas. Also da steht noch bevor, dass sein Grab geschändet wird, sein Leichnam aus dem Grab geholt wird und irgendwo anders einfach hingeworfen wird. Und jetzt kommen wir zum Schluss. Noch 3 Minuten. Die letzte Phase, Jeremia 51, 29, da erbebt und erzittert die Erde, denn die Gedanken des Herrn erfüllen sich gegen Babylonien. Und das Land Babylonien, da haben wir wirklich im Hebräischen das Wort Land. Es geht also nicht um die Stadt. Das Land Babylonien zu machen zu einem Ort des Schreckens ohne Bewohner. Jeremia 50, 9. Denn siehe, ich erwecke und führe herauf gegen Babylonien eine Versammlung mächtiger Nationen aus dem Land des Nordens. Und sie werden sich gegen es aufstellen. Von dort aus wird es eingenommen werden. Das steht noch bevor. Und dabei werden die Meder eine wichtige Rolle spielen. Mit einem Rachefeldzug. Der wird beschrieben ab Jesaja 13, Vers 17. Siehe, ich erwecke gegen sie die Meder. Und dann heißt es, die begehren kein Gold und Silber. Die kommen nicht, um sich zu bereichern, sondern nur, um Rache auszuüben. Für all das, was eben ihnen angetan worden war. Und die werden eine wichtige Rolle spielen in der endgültigen Verwüstung. Jeremia 50, 39. Und es soll in Ewigkeit nicht mehr bewohnt werden. Und keine Niederlassung mehr sein von Generation zu Generation. Wie nach Gottes Umstürzung von Sodom und Gomorra und ihrer Nachbarstädte. Spricht der Herr, wird niemand mehr dort wohnen und kein Menschenkind mehr darin sich aufhalten. Aber es muss nochmals zu einem Angriff kommen von vielen Nationen, aber dann nicht mehr von Süden oder Südwesten, sondern von Norden her. Und die Parallelstelle Jesaja 13, 19 und Babylonien, die Zirde der Königreiche, der Stolz des Hochmuts der Chaldäer, wird gleich sein der Umkehrung Sodoms und Gomorras durch Gott. Es wird in Ewigkeit nicht mehr bewohnt werden und keine Niederlassung mehr sein von Geschlecht zu Geschlecht. Und der Araber wird dort nicht zelten und Hirten werden dort nicht lagern lassen. Das konnte man früher nicht verstehen. Wie kann das sein, dass man ein Land nicht mehr durchziehen kann? Aber wir wissen, wenn es irgendwie kontaminiert wird durch Chemiewaffen oder atomare Waffen, das steht ja nicht, was es ist. Auch wenn ich diese Bilder hingetan habe, die sollen einfach andeuten, was da kommen wird. Eine Verseuchung des Landes. Und zwar wird das überraschend kommen. Jeremia 51, 8. Plötzlich ist Babylonien gefallen. Das Wort plötzlich ist wichtig. Mein ältester Sohn, als er ganz klein war, der hat nicht so gerne gelesen, aber wenn er schon etwas lesen wollte, dann etwas Spannendes. Und er hat mir dann mal erklärt, als kleiner Junge, wie er herausfindet, ob ein Buch spannend ist. Also er macht das so auf, blättert durch und wenn er das Wort plötzlich sieht, dann ist es spannend. Also plötzlich ist Babylonien gefallen und zertrümmert worden. Jammert über dasselbe, holt Balsam für seinen Schmerz, vielleicht wird es geheilt werden. Und jetzt hört man die internationalen Hilfsorganisationen. Das gab es natürlich zur Zeit von Jeremia nicht, aber schauen wir mal, was da steht. Wir haben Babylonien heilen wollen, aber es ist nicht genesen. Heute sind die dran, die versuchen, Babylon zu heilen und Demokratie zu bringen. Ja, ja, ja. Und dann, ich habe gesagt, internationale Helfer, verlasst es und lasst uns ein jeder in sein Land ziehen, denn sein Gericht reicht bis an den Himmel und erhebt sich bis zu den Wolken. Die gehen wieder in ihre Heimatländer. Und zur Zeit von Jeremia gab es noch kein Rotes Kreuz. Da musste ja zuerst ein Schweizer geboren werden, der das ja erfunden hat, nicht wahr? Aber sieht man hier, das Gericht bis zu den Wolken. Und darum versteht man, warum ich diese andeutenden Bilder hier zeige. Von einer schrecklichen Katastrophe. Und wenn wir so sehen, wie sich das Wort Gottes erfüllt, in unserer Zeit, vor unseren Augen, wir können Jesaja studieren und sehen Dinge, die Propheten und Gläubige in früheren Jahrtausenden nie sehen konnten. Wir sehen das. Dann müssen wir doch einfach sagen mit Johannes 17, Vers 17, dein Wort ist Wahrheit. Nicht enthält Wahrheit. Das war eine Verführung, eine Lüge von Karl Barth. Die Bibel enthalte Gottes Wort. Nein, die Bibel ist Gottes Wort. Und der Herr Jesus selbst sagt, dein Wort ist Wahrheit. Und wenn wir das sehen, soll das eben bekräftigen, dass wir jetzt, wo wir noch können, Amos 5, Vers 6 beherzigen. Suchet den Herrn und lebet. Weil Gott das Leben will, er will nicht das Gericht. Nur wenn wir seine Gnade nicht annehmen.